Wir haben am letzten Donnerstag den Tag der deutschen Einheit gedacht, der damals ja viele politische, gesellschaftliche, für viele auch persönliche Veränderungen mit sich brachte. Und jetzt sind wir mittlerweile 30 Jahre später und freuen uns an einem freien Tag. Aber ansonsten ist das eher eine historische Tatsache, die nicht von heute auf morgen mein Leben prägt. Und diese Gefahr besteht auch in Bezug auf die Bibel, dass wir sie lediglich als Geschichte, als etwas, was damals geschehen ist, als ein historisches Ereignis, statt als Gottes lebendige Wort missverstehen. Aber Gott will uns nicht nur informieren, er möchte uns transformieren. Sein Wort ist nicht nur da, damit wir die Geschichten kennen, damit es irgendein Ereignis ist, sondern es ist Gottes lebendige Wort, das er gebrauchen möchte, um zu dir, zu mir zu sprechen und uns vorzubereiten auf ein Leben mit ihm, sowohl jetzt als auch in Ewigkeit. Und so steht in Römer 15, Vers 4, denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Das ist, wozu er uns das gegeben hat. Und so kommen wir zu 4. Mose, Kapitel 13 und 14. Das ist unser Text heute Morgen. Ich werde den nicht komplett lesen. Aber 4. Mose wurde geschrieben von Mose, um die nächste Generation auf die Einnahme des verheißenen Landes vorzubereiten. Und die Israeliten waren vor gut einem Jahr zu der damaligen Zeit dann aus Ägypten mit dem Exodus ausgezogen und sind dann gewandert hier unten zum Berg Sinai. Und waren dort dann ungefähr ein Jahr und einige Wochen, Monate zuvor sind sie dann von hier, dieser lila Linie ungefähr folgend, hat das versucht so ein bisschen nachzuvollziehen, bis Kadesh Barnea gezogen. Das ist, wo sie zu dem Zeitpunkt dieser Geschichte sind. Und waren dann davor, das Land einzunehmen, das Gott damals schon Abraham versprochen hatte. In 1. Mose 12, in den Versen 6 und 7 steht, und Abraham durchzog das Land bis zur Stätte von Sichem, bis zur Terebinte More. Damals waren die Kanaaniter im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und nun waren sie fast dort und sandten Kundschafter aus, um das Land gemäß Gottes Auftrag noch einmal hindurchzugehen und zu erkunden. Und wir lesen dazu 4. Mose 13, die ersten beiden Verse. Und der Herr redete zu Mose und sprach, sende dir Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Söhnen Israel gebe. Je einen Mann für den Stamm seiner Väter sollt ihr aussenden, jeder ein Fürst unter ihnen. Und sie gehen dann, wie gesagt, sie waren in Kadesh Barnea und gehen dann durchs Land und quasi ganz durch. Hier unten ist das Tote Meer, oben See Genezareth und sind dann wirklich ganz durchs Land durchgegangen und dann wieder zurück, um Bericht zu erstatten. Wir wollen von ihnen lernen, Gott beim Wort zu nehmen. Und wir wollen vier Unterschiede betrachten. Denn wenn du die Geschichte ein bisschen kennst, siehst du, dass zwei von ihnen, Josua und Kaleb, zurückkamen mit einem positiven Bericht, wie Gott ihnen das Land geben wird, und 10 andere, die dem nicht vertraut haben. Und wir werden das gleich auch lesen. Der erste Unterschied ist, konzentriere dich auf Gott statt auf die Probleme. Die Kundschafter zogen jetzt also durch dieses Land und fanden es genau so, wie der Herr es versprochen hatte. Wir bleiben in 4. Mose 13 und ich lese die Verse 26 und 27 vor. Dort lesen wir Vers 26. Und sie gingen hin und kamen, nachdem sie durch das Land waren, zurück zu Mose und zu Aaron und zu der gesamten Gemeinde der Söhne Israels in die Wüste Paran nach Kadesh. Und sie erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und zeigten ihnen die Frucht des Landes. Und sie erzählten ihnen und sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über. Und das hier ist seine Frucht. Also sie kommen zurück und sagen, was Gott verheißen hat, das ist wahr. Denn in 2. Mose hat er gesagt, zu Mose noch, bevor sie in das Land gehen, sagt er, ich bin herabgekommen, um die Israeliten aus der Gewalt der Ägypter zu erretten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Das ist, was Gott Mose gesagt hat, als er noch am brennenden Busch war. Als er noch in der Wüste war, bevor er nach Ägypten zurückgegangen ist. Er sagte, so wird es sein. Und jetzt waren sie in dem Land und es war gut und geräumig. Sie haben 40 Tage gebraucht, um durchzugehen. Ja? Und ein Land, das mit Milch und Honig überfließt, das war genau ihr Zeugnis, dass es tatsächlich so war. Aber der Bericht hört dort nicht auf. Sie sagen dann in 4. Mose 13, Vers 28, allerdings, oder bei einigen Übersetzungen, aber, ist das Volk stark, das in dem Land wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Amalek wohnt im Land des Südens. Und die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge. Und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordans. So, sie schauen hier und berichten und sagen, ja, das war wirklich gut. Aber das ist ein Problem. Da sind diese ganzen Leute schon da. Das Land ist nicht frei. Da wohnen Leute. Aber auch das war nicht neu. Denn wieder in 2. Mose 33 hatte der Herr zu Mose geredet. Geh, zieh von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, in das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen haben, deinen Nachkommen will ich es geben. Und ich werde einen Engel vor dir hersenden und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Heviter und Jebusiter vertreiben in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Es hätte sie nicht überraschen sollen. Gott hat gesagt, die werden da sein. Und was hat er noch gesagt? Ich werde einen Engel vor dir hersenden. Ich werde dabei sein und ich werde sie vor dir vertreiben. Aber sie schauen auf das Problem, auf diese Leute, die schon in dem Land wohnen und nicht auf den Gott, der es verheißen hat. Wir sind zurück in unserem Text, in Vers 30, 4. Mose 13. Und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Er sagte, komm, wir können Gott vertrauen, er hat uns bis hierher geführt. Er wird uns dieses Land geben. Aber die anderen widersprachen. Vers 31, die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen. Es ist stärker als wir. Was ist der Unterschied? Kaleb sagt, komm, schau auf den Herrn. Mit ihm können wir dieses Land einnehmen. Er hat es uns versprochen. Er hat es schon vorhergesagt, dass es exakt so sein wird. Schau, wie sich alles erfüllt hat. Er ist der treue Gott. Aber sie sagen, nee, wir haben uns das angeschaut und die Leute sind so groß und die Städte so befestigt, das wird nicht klappen. Und so lesen wir weiter, Vers 32. Und sie brachten unter den Söhnen Israels ein böses Gericht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen. So ist, wie sie das darstellen. War das so? Es gab dort größere Leute, da war schon ein bisschen was dran. Aber wiederum, sie schauen nicht auf Gott und zweitens übertreiben sie hier. Ich meine, wir haben von Goliath, lesen wir an anderer Stelle, der war ungefähr 3 Meter. 3 Meter im Vergleich vielleicht zu deren Größe, 1,60, 1,70, 1,80. Das ist nicht im Vergleich zu einer Heuschrecke. Ja? Und dann sagt er, und sie sehen uns genauso. Wirklich? Ich meine, sind die ehrlich zu den Riesen hingegangen und haben gesagt, Entschuldigung, was ist eure Meinung über uns? Wie seht ihr uns? Das haben sie nicht getan. Ja, aber sie sehen die Gefahr, sie sehen, das ist menschlich nicht möglich. Und sie vertrauen dem nicht. Statt auf Gottes Treue zu blicken, schauen sie auf die Größe des Problems. Und das ist der entscheidende Unterschied. Kaleb und Josua haben genau das Gleiche gesehen, aber sie sind anders herangegangen. Hebräer 11, Vers 6 sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Schauen wir auf Gott oder schauen wir auf die Probleme? Auch wir leben im Glauben an einen Bericht. Nicht an den Bericht von den 12 Kundschaftern, wir müssen das Land nicht einnehmen. Aber wir leben im Glauben an einen Bericht von 12 Aposteln. Sie haben uns ihren Bericht in den Evangelien hinterlassen, wie Jesus der verheißene Retter ist. Und wir können ihrem Bericht vertrauen. Aber die Frage ist, vertrauen wir dem? Oder sagen wir, ich habe das nicht miterlebt. Ich war nicht bei der Auferstehung Jesu dabei. Ich habe das leere Grab nicht gesehen. Ich habe nicht die Herrlichkeit des Herrn gesehen. Das glaube ich nicht. Nun, wenn wir diesen Bericht lesen, wir haben am Anfang, und das war die Begründung, warum wir 1. Korinther 10 gelesen haben, dieses ist als Beispiel für uns geschehen, damit wir nicht im Unglauben sind, wie die damals gelebt haben. Es ist uns als Warnung gegeben worden. Und wir müssen nicht das gelobte Land erobern. Das ist gar keine Verheißung an uns. Aber im Neuen Testament sagt es uns über Gottes Reich, in Epheser 1, dass der Herr erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Paulus betet hier und er sagte an die Gläubigen, an uns als seine Kinder, sagte, Gott möge euch zeigen, was Gott euch alles verheißen hat. Vielleicht sieht es im Moment in deinen Augen nicht so aus, weil du eine schwere Krankheit hast oder weil deine Lebensumstände schwierig sind, weil Beziehungen vielleicht nicht so sind, wie du sie dir vorgestellt hast. Aber er sagte, Gott möge die Augen öffnen, dass du es siehst, wie er es sieht, dass wir sehen, was uns verheißen ist in der Herrlichkeit. Und nicht nur irgendwann in der Herrlichkeit, sondern auch die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Wann haben wir diese Kraft? Wann haben wir die Wirksamkeit der Macht seiner Stärke? Das ist nicht auf die Ewigkeit bezogen, das ist auf jetzt bezogen. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist, Gott selbst, wohnt in dir als seinem Kind. Wir brauchen nicht entmutigt rumgehen und sagen, das schaffe ich nie. Was sagt der Herr? Alles ist möglich, dem, der glaubt. Der dem Herrn vertraut, Gott kann für uns sorgen. Und gleichzeitig sagt er auch, dass es nicht immer leicht ist. Paulus hatte Gemeinden wieder besucht, die er vor kurzem gegründet hatte auf seiner zweiten Missionsreise. Und er schreibt in Apostelgeschichte 14, 22, sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Er hat gesagt, es wird nicht leicht, das habe ich nicht versprochen, aber Gott ist bei uns. Wie groß kann das Problem sein, wenn wir Gott daneben haben? Wenn Gott auf unserer Seite ist, beziehungsweise besser, wenn wir auf seiner Seite sind. Und wenn wir Gott beim Wort nehmen, wenn wir sagen, Gott, du hast das versprochen, dann schauen wir auf ihn, statt auf die Probleme. Und dann ein zweiter Punkt, fürchte Gott mehr als die Menschen. Wir lesen weiter jetzt in Kapitel 14. Da hob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie. Und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Söhne Israels murrten gegen Mose und gegen Aaron. Und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder wären wir doch in der Wüste gestorben. Wozu bringt uns der Herr in dieses Land? Damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden? Wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten einer zum anderen, lasst uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. Das Volk hörte auf diesen Bericht und ist eingeschüchtert und will lieber umdrehen. Die Konzentration auf diese Herausforderung, auf die Opposition, auf den Widerstand, führte zur Hoffnungslosigkeit und zur Unzufriedenheit. Sie sagten, stimmt, die waren da gewesen und die Mehrheit sagt, das ist unmöglich. Und sagten, hey, wir sollen das gar nicht erst versuchen. Lass uns lieber wieder umdrehen. Lieber zurück in die Sklaverei. Lieber zurück zu dem, was wir kennen, als dem Herrn zu vertrauen, dass er uns das gibt, was er versprochen hat. Und es steht hier, und sie murrten. Ja, sie beklagten sich bei Gott über seinen Plan. Und wie ich schon gesagt hatte, dieser Bericht wurde ja auch für uns geschrieben als Warnung. Noch einmal versuchen dann Mose, Aaron, Josua und Kaleb, das Volk umzustimmen. Und sie erinnern sich, wir springen hier ein wenig zu Vers 8, wo sie dann zur ganzen Gemeinde der Söhne Israel sagen, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Dann Vers 8, wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn. Fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Fürchtet sie nicht, der Herr ist mit uns. Diese Zuversicht sollen auch wir haben. Fürchte dich nicht, der Herr ist mit uns. Er ist bei uns, er ist sogar in uns. Wie reagiert das Volk? Vers 10. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen sollte. Wir glauben dem nicht. Was passiert dann? Da erschien die Herrlichkeit des Herrn an dem Zelt der Begegnung allen Söhnen Israels. Seine Herrlichkeit erscheint. Die Herrlichkeit, die sie kannten vom Berg Sinai, wo der Berg bebte und Mose oben auf dem Berg war. Und die Herrlichkeit Gottes war da. Und dann sagt der Herr, sprach Vers 11 zu Mose, wie lange will mich dieses Volk verachten und wie lange wollen sie mir nicht glauben bei all den Zeichen, die ich in ihrer Mitte getan habe. Gott sagt, was soll ich denn noch tun? Sie haben doch meine Herrlichkeit gesehen. Sie haben doch mitbekommen, wie ich sie geführt habe, wie ich sie in der Wüstenwanderung versorgt habe, wie ich sie durch das Rote Meer geführt habe. Was muss ich noch tun, damit sie glauben? Vielleicht sagst du, naja, wenn ich das hätte, dann würde ich auch glauben. Dann seid ihr nicht so sicher, weil die hatten all das und haben es nicht geglaubt. Und was haben wir? Wir haben nicht nur den Bericht von 10 Leuten oder 2, die irgendwas gesagt haben. Wir haben Gottes Offenbarung. Schwarz auf weiß, wir können es immer wieder nachlesen. Wir müssen nicht sagen, was haben die noch damals gesagt? Gott hat sein Wort inspiriert, um uns zu sagen, hier, ihr könnt darauf vertrauen. Er hat die Prophetien gegeben und er schreibt für uns auf, zu sagen, schau, das habe ich versprochen, das ist geschehen. Das habe ich gesagt, hier hat es sich erfüllt. Wir sehen zwar nicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir waren nicht dabei, als Gott die Israeliten aus Ägypten geführt hat. Aber wir dürfen erleben, wie Gott auch heute wirkt. Nicht immer mit diesen übernatürlichen Zeichen, dass da irgendwo eine Feuersäule ist oder eine Wolkensäule und Menschen führt. Aber Gott verändert Menschen. Gott wirkt. Und dass wir von innen heraus anders werden. Und deswegen ist es so gut, wenn wir zusammen sind. Wenn wir voneinander erfahren, was hat Gott bei dir getan? Wie hat Gott dich verändert? Frag mal, wen denn neben dir sitzt, wo du vielleicht noch nicht das Zeugnis kennst. Hey, was kannst du mir erzählen? Was hat Gott bei dir getan? Hast du ihn erlebt? Hast du mitbekommen, wie du vielleicht vorher für was ganz anderes, für die Welt gelebt hast? Wie du vielleicht dich einfach, einige waren betrunken und haben einfach nur von Wochenende zu Wochenende gelebt. Und jetzt sind sie treu in der Gemeinde und haben eine Familie und dienen dem Herrn. Andere haben vielleicht für Karriere und andere Sachen gelebt und sagen jetzt, weißt du was, das ist mir gar nicht mehr so wichtig. Weil der Herr hat mir eine Freude gegeben. Und es ist nicht, was kriege ich, was bekomme ich, sondern der Herr hat mich so reichlich gesegnet und ich möchte einfach geben von dem Überfluss, den er mir geschenkt hat. Aber damit es uns hilft, damit es deinem Leben hilft, muss es mehr als eine historische Tatsache sein. Es muss gelebter, lebendiger Glaube sein. Es reicht nicht zu sagen, ich glaube, dass das irgendwann mal geschehen ist, weil das verändert niemanden. Wir müssen sagen, dieser Herr, Christus, ist nicht nur am Kreuz gestorben. Er ist nicht nur irgendwann mal auferstanden, sondern er ist jetzt beim Vater und er betet für mich und er macht mich von innen heraus neu. Er gibt neues Leben. Er hat mir vergeben und er hat mir alle Kraft und alle Macht gegeben, dass ich so leben kann, wie er es möchte. Das ist, wo der Glaube ist. Und das ist eben nicht einfach nur, ja, ich habe das irgendwann mal geglaubt. Oder das, ich habe mein Vertrauen einmal da reingesetzt und jetzt ist gut. Die Israeliten waren schon aus Ägypten herausgeführt durch Glauben. Aber sie mussten jetzt durch Glauben in das verheißene Land gehen. Leben wir im Glauben, dass wir sagen, Gott ist jetzt bei mir und ich kann ihm vertrauen für die Situation, die mir im Moment große Sorgen machen. Wo ich vielleicht denke, das ist unmöglich. Das klappt nie. Sagen, aber Gott, wenn du es möchtest, wenn es dein Wille ist, dann wirst du dieses bewirken. Was hatte der Herr gesagt? Wir haben Vers 11 schon gelesen. Wie lange will mich dieses Volk verachten und wie lange wollen sie mir nicht glauben? Dieses zu sagen, nee, das ist nicht möglich. Komm, wir gehen wieder zurück. Gott sieht das als Verachtung und als Unglaube. Sie lehnen mich, den lebendigen Gott, ab. Warum? Weil sie nicht das tun, was ich ihnen sage. Okay, lass es auf uns beziehen. Wenn ich nicht tue, was Gott mir sagt, was sagt er? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was sagt er? Werft all eure Anliegen auf mich, denn ich bin besorgt für euch. Wenn ich das nicht tue, dann sagt Gott zu dir, zu mir, ihr verachtet mich und ihr glaubt mir nicht. Und es ist als Warnung für uns geschrieben, zu sagen, hey, vertraut mir. Nicht nur irgendwann, ich glaube mal, dass es ihn gegeben hat und wird schon alles werden, sondern vertrau ihn in den Lebensumständen. Da ist, wo der Glaube einen Unterschied macht. Diese Israeliten, dieses Volk musste, ihr kennt schon die Geschichte, musste zurück in die Wüste, weil sie nicht geglaubt haben, weil sie sich nicht auf Gottes Verheißung verlassen haben. Und da zieht hier den Kontrast und sagen, die haben so sehr die Menschen gefürchtet, dass sie sich nicht auf Gott verlassen haben. Und er sagte, lernt daraus und macht es anders. Vertraut dem Herrn, vertraue, dass er einen Plan hat, selbst wenn du es in diesem Moment nicht verstehst. Vertrauen wir dem, was Gottes Wort sagt, oder meinen wir, das funktioniert nicht? Oder das funktioniert nicht mehr? Damals vielleicht gut und schön, aber heute, wenn ich anderen vergebe, wie Gott mir vergeben hat, dann werden sie mich ja einfach so über mich hertrampeln und ich muss dann alles machen. Und dann sagen wir, weißt du was? Gott sagt, ich soll vergeben. Gott sagt, gehe zu der Person, mit dem du einen Konflikt hast und rede unter vier Augen, nicht hinterm Rücken. Er sagte, wenn du es tust, Gott sagt, ich werde dir die Kraft geben. Ich habe nicht gesagt, es klappt immer so, wie du dir es dir vorgestellt hast. Aber du wirst Gottes Segen dabei erleben. Noch etwas. Die Israeliten, die kannten die Geschichte. Die haben ja selber miterlebt, alles, was Gott getan hat. Aber es hat nicht ihre Entscheidung beeinflusst. Sondern sie haben einfach gelebt, als hätten sie das alles nicht miterlebt. Und sagten, lass mal rechnen. Die sind so groß, deren Städte sind so stark, wir sind so viele, wir haben die Waffen. Kalkulation funktioniert nicht. Okay. Menschlich gesehen hatten sie ja sogar recht. Und Gott sagt, ich habe Israel nicht auserwählt, weil sie so ein großes, mächtiges Volk sind, sondern weil sie so abhängig sind, damit ich mich an ihnen verherrliche. Okay. So, nimm ruhig deine Schwäche, und Simon hat das so schön in der Einleitung gesagt, vor einem Zitat von Hudson Taylor. Okay. Pass auf, wenn du sagst, die Chancen sind unmöglich, nimm deine kleine Zahl, die du für dich siehst. Okay? Ich bin nur 0,001 oder was auch immer du von dir hältst. Aber multipliziere es mit Gott und du hast immer mehr. Weil selbst die geringste Zahl mal ewig ist immer noch größer als jede andere endliche Zahl. Vertrauen wir dem Herrn. Davon reden wir ja die ganze Zeit. Aber es darf eben nicht nur ein Kopfwissen sein, es darf nicht nur Information sein, sondern Transformation. Muss unser Leben prägen. Wie reagierte Gott? Vers 12. Er sagt, ich will es mit der Pest schlagen und es austilgen. Und ich will dich, Mose, zu einer Nation machen, größer und stärker als sie. Gott hatte genug von dem ganzen Unglauben und drohte mit dem Ende. Und Gott sagt uns, fürchtet doch mich mehr, als ihr die Menschen fürchtet. Matthäus 10, Vers 28. Was fürchtet ihr euch vor den Menschen, die im schlimmsten Fall den Leib, euren Körper töten können, die Seele aber nicht zu töten vermögen? Fürchtet vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Fürchtet doch Gott und tut, was er sagt. Wie reagierte Mose? Und da kommen wir zum dritten Punkt. Rede mit Gott statt gegen ihn. Das Volk hatte gesagt, das geht nicht. Und sie murrten gegen Mose, gegen Gott. Hier finden wir Mose, Vers 13. Und Mose sagte zu dem Herrn, dann werden es die Ägypter hören. Denn durch deine Macht hast du dieses Volk aus ihrer Mitte heraufgeführt. Und man wird es den Bewohnern dieses Landes sagen. Sie haben gehört, dass du Herr in der Mitte dieses Volkes bist. Dass du Herr Auge in Auge dich sehen lässt. Und dass deine Wolke über ihn steht. Und du in einer Wolkensäule vor ihnen hergehst bei Tag und einer Feuersäule bei Nacht. Und wenn du dieses Volk wie einen Mann tötest, dann werden die Nationen, die die Kunde von dir gehört haben, sagen, weil der Herr dieses Volk nicht in das Land bringen konnte, das er ihnen zugeschworen hatte, darum hat er sie in die Wüste hingeschlachtet. Und nun mögen sie doch die Macht des Herrn groß erweisen, so wie du geredet hast und du sprachst. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade, der Schuld und Treuebruch vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern an der dritten und vierten Generation. Vergib doch die Schuld dieses Volkes nach der Größe deiner Gnade und so wie du diesem Volk vergeben hast von Ägypten an bis hierher. Was tut Mose? Er tut genau das, was Gott von uns allen möchte. Er nimmt Gott bei seinem Wort und er betet zu ihm. Gerade vorher hatte Gott in Vers 12 gesagt, hey, ich werde die alle umbringen und dich zu einer großen Nation machen. Dann wird es statt Israel, dann wird es Mosaiten sein. Ja? Alles deine Nachfolger, ich werde das ganz neu machen. Mose hätte ja sagen können, hey, klingt gut für mich, dann habe ich nicht mehr den ganzen Ärger. Ich meine, die haben sich bei ihm die ganze Zeit gemurrt. Haben gesagt, warum hast du uns rausgeführt? Und dann sagt er, hey, war nicht meine Idee. Gott hat das gemacht. Ja? Aber er betet und dann sagt er, Herr, es geht nicht darum, was ist das Beste für mich. Es geht nicht darum, dass die Leute auf mich schauen und sagen, schau mal, wie toll der Mose war. Dann sagt er, Herr, schau mal, erinnere dich doch, du hast dieses versprochen, du hast so große Dinge getan und du hast schon so häufig vergeben. Bitte vergib, wie du schon immer wieder getan hast. Sei du gnädig. Und er zitiert Gottes Selbstoffenbarung, dort in Vers 18. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Als Mose Gott bat, dass er ihn sehen darf, in 2. Mose 32, da ist doch Gott vor ihm hergegangen, als er dort in der Höhle war auf dem Berg Sinai. Und dieses sind die Worte, die Gott gesagt hat. Und Mose sagt, du hast das gesagt, Herr. Das ist Gott beim Wort nehmen und er mag das. Wir lesen direkt im Anschluss, wir kommen gleich dazu und Gott vergab ihn. Er hörte auf Mose. Weil Mose sagte, warte mal, Gott, du hast dieses gesagt. Das ist nicht eine Beleidigung für Gott, das ist ihn ernst zu nehmen. Wenn du sagst, Gott, du hast versprochen, du wirst bei mir sein und du wirst mich nie und nimmer verlassen, dann sagt, Dankeschön, das stimmt. Okay? Gott hätte es uns ja nicht sagen müssen. Er hätte die Verheißung nicht geben müssen. Aber hat sie gegeben. Warum? Nur damit du irgendwelche Sticker im Kindergottesdienst bekommst, dass du Bibelverse auswendig gelernt hast? Und dafür hat Gott das nicht. Okay? Er hat es uns gegeben, zu sagen, ich weiß, du wirst es brauchen. Und ich gebe dir die Zusagen, damit du sie in Anspruch nimmst. Damit du mir vertraust in diesen Zeiten. Und das ist das Beste, was wir tun können. Gott nach seinem Willen bitten. In 1. Johannes 5, Vers 14 und 15 steht. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbeten haben, dass wir von ihm erbeten haben. Gott gibt diese Zusage und sagte, bete doch nach meinem Willen. Wie weiß ich, ob es sein Wille ist? Er hat seinen Willen offenbart. Er hat uns sein Wort gegeben. Ja, und so können wir mit Zuversicht darum bitten, weil es Gott ist, zu dem wir reden, weil es Gott ist, der fähig ist. Und Mose bittet dann um Vergebung und der Herr sprach, Vers 20, ich habe vergeben nach deinem Wort. Jedoch so wahr ich lebe und von der Herrlichkeit des Herrn die ganze Erde erfüllt werden wird, all die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten in der Wüste getan und mich nur 10-mal auf die Probe gestellt und nicht gehört haben auf meine Stimme, werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Alle, die mich verachtet haben, sollen es nicht sehen. Gott sagt, okay. Ich vergebe, ich werde sie jetzt nicht umbringen. Und ich werde weiterhin durch das ganze Volk Israel wirken. Aber Konsequenzen bleiben. Nur nicht bei Kaleb, Vers 24. Ich mag dieses. Aber mein Knecht Kaleb, hör auf das, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir treu nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist. Und seine Nachkommen sollen es besitzen. Was war bei ihm anders? Ein anderer Geist war in ihm. Und deswegen konnte er anders sein. Weißt du, was der Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem Nichtgläubigen ist? Die Bibel sagt in Römer, wer den Geist nicht hat, der ist nicht sein. Jeder, der Kind Gottes ist, der hat den Heiligen Geist, der hat einen anderen Geist in sich. Es ist nicht deine Anstrengung. Es ist nicht, okay, ich muss mich mehr bemühen. Ich muss mehr versuchen, mehr zu vertrauen. Und es sagt, Herr, du siehst die Umstände. Und das sieht unmöglich aus. Aber Gott, aber der Herr, ihm ist es möglich, anders zu wirken. Ich will auf ihn schauen, auf seine Fähigkeit. Und ich rede mit ihm, statt über ihn. Das ist der Unterschied. Weißt du, David in dem Psalm, er redet häufig und er klagt. Er sagt, Gott, warum ist das so? Aber er redet mit Gott. Du kannst Gott alles sagen. Was hier der Unterschied war, die anderen, was sie gemacht haben, sie sagten, oh, nee, wie soll das denn funktionieren? Das kann ja nie sein. Ja? Gott hat uns hier nur hingefügt, damit wir alle sterben. Sie reden nicht zu Gott. Sie sagen nicht, Gott, Herr, ich verstehe das nicht. Sie reden zueinander über Gott. Sie lästern über Gott zueinander, statt zu Gott zu reden, zu sagen, Gott, tu doch bitte etwas, greife du ein. Nun, auch Kaleb blieb nicht verschont, auch er musste 20 Jahre in der Wüste, 40 Jahre umherziehen, wo dann alle, die über 20 Jahre alt waren, gestorben sind, außer ihm und Josua. Interessant ist auch, wissen auch, Mose und Aaron waren dann nicht ins verheißene Land gekommen, weil sie sich von den Mooren haben zumindest zu einem Punkt anstecken lassen. Aaron beim goldenen Kalb und Mose bei dem Felsen. Da hat er gesagt, jetzt habe ich aber genug von euch, ihr klagt die ganze Zeit, und er schlägt den Fels, statt zu ihm zu reden. Sie haben sich von den Mooren anstecken lassen und auch sie kommen nicht ins gelobte Land. Okay? Statt zu sagen, Gott, hier ist, was du gesagt hast, ich tue, was du sagst, und ich höre einfach auf das, was du sagen möchtest. Gott hat alles gehalten, was er versprochen hat, aber das Volk vertraute nicht auf seine Führung. Und so, statt in das gelobte Land zu gehen, mussten sie 40 Jahre im Kreis gehen. Weißt du, so viele leben nicht unter dem Segen, weil sie sagen, ich glaube dir nicht. Die sind vielleicht sogar errettet. Aber sie haben nicht den Frieden, sie haben nicht die Frucht des Geistes, haben nicht die Freude, nicht die Liebe. Warum nicht? Weil sie einfach Gottes Wort nicht so in Anspruch nehmen. Vers 34 möchte ich noch lesen. Nach der Zahl der Tage, die ihr in das Land ausgekundschaftet habt, 40 Tage, je einen Tag für ein Jahr, sollt ihr 40 Jahre lang eure Sünden tragen. Und ihr sollt erkennen, was es ist, wenn ich mich abwende, sagt der Herr. Er sagte, in dieser Zeit, wenn ihr euch ständig im Kreis dreht und all die Menschen um euch herum sterben, dann seht ihr, was es ist, wenn ihr versucht, ohne mich zu leben. Wo ich euch doch das gelobte Land, das überfließt mit Milch und Honig, versprochen habe. Es war euers zu nehmen. Aber ihr müsst mir schon glauben. Ihr müsst mir vertrauen. Wir können unter Gottes Segen leben, aber wir müssen ihn beim Wort nehmen. Wir müssen sagen, Gott, du hast das gesagt. Und wir vertrauen dir. Das ist Glaube. Das ist praktischer Glaube. Und so, letzter Punkt, folge Gottes Plänen statt deinen eigenen. Vers 39. Als Mose diese Worte zu allen Söhnen Israel redete, trauerte das Volk sehr. Das ist ja nicht, was wir wollten. Und sie machten sich am nächsten Morgen früh auf, um auf die Höhe des Gebirges hinaufzuziehen und sagten, hier sind wir und wir wollen an den Ort hinaufziehen, von dem der Herr geredet hat. Denn wir haben gesündigt. Aber Mose sagt, warum denn übertretet ihr den Befehl des Herrn schon wieder? Es wird euch nicht gelingen. Zieht nicht hinauf, denn der Herr ist nicht in eurer Mitte, damit ihr nicht von euren Feinden geschlagen werdet. Denn die Amalekiter und die Kanaaniter stehen euch dort gegenüber und ihr werdet durchs Schwert fallen. Weil ihr euch von der Nachfolge des Herrn abgewandt habt, wird der Herr nicht mit euch sein. Doch sie waren so vermessen, auf die Höhe des Gebirges hinaufzuziehen. Aber die Lade des Bundes des Herrn und Mose wichen nicht aus der Mitte des Lagers. Da kamen die Amalekiter und die Kanaaniter, die auf jenem Gebirge wohnten, herab und schlugen und versprengten sie bis nach Horen. Gott hatte gesagt, ihr müsst euch jetzt umdrehen. Ihr hattet eure Chance, ihr hättet mir vertrauen sollen. Ihr habt es nicht getan, jetzt, ihr werdet zurückgehen in die Wüste. Sagen, wir haben uns wirklich gebessert, jetzt vertrauen wir dir. Das andere klingt auch nicht gut. Ja? Wir machen es jetzt wirklich besser. Aber es war wieder, jetzt wollen wir das machen. Und Gott sagt, ihr macht den gleichen Fehler wieder. Ich habe euch doch jetzt gerade gesagt, okay, nicht mehr dieses, sondern jetzt umkehren. Auch dort werde ich euch weiter versorgen, auch die ganzen 40 Jahre in der Wüste. Und sie sagten, nein, jetzt machen wir das wirklich. Du hast es uns doch irgendwann mal versprochen. Jetzt gehen wir ins Land. Er sagte, ich habe euch gerade gesagt, ihr sollt es nicht tun. Und ihr teuert es trotzdem. Sie wollten ihre eigenen Pläne durchsetzen. Sie wollten in ihrer eigenen Kraft wieder gut machen. Und das ist nicht, wie Glaube funktioniert. Gott will keine Wiedergutmachung. Er will nicht unsere Anstrengung. Er will, dass wir ihm vertrauen. Und Vertrauen zeigt sich daran, dass wir tun, was er sagt. Es war ein Betrübnis über die Strafe, aber keine echte Buße. In 2. Korinther 7, Vers 10 steht, denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Sie waren betrübt über die Konsequenzen, jetzt in die Wüste gehen zu müssen. Und jetzt wollen sie es ändern. Und Gott sagt, nein, was ihr was sie stattdessen hätte tun sollen, zu sagen, Gott, wir haben gesündigt und wir nehmen in Kauf, was du an Konsequenzen für uns hast. Nun soll es bei uns sein. Hey. Mose, Aaron, Josua, Kaleb, sie haben es akzeptiert. Sie sind mit dem Volk in die Wüste gegangen. Sie hätten ja auch dort stehen können und sagen, hey, das ist völlig unfair. Wir haben nicht geklagt. Wir waren die Leute hier. Ja? Schick die mal in die Wüste. Lass uns mal reingehen. War ja nicht unsere Schuld. Ja, sie sagten, okay, Gott hat gesagt, das ist jetzt, was ansteht. Und wir werden ihm folgen. Die ganze Bibel hindurch geht es darum, vertraue ich dem Herrn, indem ich tue, was er sagt, oder tue ich es nicht? Wie fängt es an? Okay, Gott hat alles geschaffen und dann schafft er den Menschen. Und Adam und Eva. Gott sagt, alles dürft ihr nehmen, von diesem Baum nicht. Was machen sie? Nehmen von dem Baum. Vertrauen Gott nicht. Was steht ganz am Ende der Bibel? Die Braut und das Lamm sagen, komm und nehm von dem Wasser des Lebens umsonst. Und ich hoffe, du hast es angenommen, dass du ihm vertraut hast. Wenn nicht, ist genau das das Angebot. Nimm von dem Wasser des Lebens umsonst. Nimm Gottes Vergebung, das alles reinwäscht. Nimm sein neues Leben. Er schenkt es dir. Du kannst es dir nicht verdienen. Du musst nicht dich bessern, zur Gemeinde kommen, dich taufen lassen. Nein, du musst Christus glauben, dass er für deine Sünden am Kreuz gestorben ist. Das ist seine Botschaft. Es geht um Glauben, um Vertrauen. Und das gilt nicht nur, um in den Himmel zu kommen, sondern auch für ein segensreiches Leben auf Erden. Das ist nicht leicht, gerade wenn es anders kommt als erhofft. Ja, fällt mir nicht leicht, wenn er die Pläne hat. Ja, und dann gesagt hat, okay, ihr wart die ganze Zeit in Hamburg gewesen, aber ihr sollt hierher kommen. Ich bringe euch schon dazu, dass ihr hierher kommt. Okay? War nicht immer leicht, aber Gott, was Gott wirkt, ist am besten. Die meisten von uns kennen Römer 8, 28, oder? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Heißt es, dass es keine Probleme gibt? Ist das Gute so, dass es mir immer gut geht? Nein. Aber es ist, dass Gott es gebraucht. War es gut für die Israeliten, dass sie dann in die Wüste gegangen sind? Ja, weil es Gottes Wille war. War nicht leicht, viele sind dort gestorben. Fast alle. Ja? Aber wir haben 1. Korinther 10 gelesen. Es war eine Lektion, die Gott auch für uns gebrauchen wollte. Und es war besser, ihm endlich zu gehorchen, als immer gegen anzugehen. Folgen wir Gottes Plänen, statt den eigenen. In Cambridge gab es im 19. Jahrhundert einige Studenten, die sehr erfolgreich waren. Einer von denen ist C.T. Studd. Er war der bekannteste und erfolgreichste Cricketspieler in England zur damaligen Zeit und das ist deren Volkssport. Andere waren Professoren und sie sind zusammengekommen und waren ergriffen von Gottes Wort und hatten auch Hudson Taylor gehört und sie sagten, wir glauben, dass Gott uns berufen hat. All unsere Karriere, alles, was wir hier haben, hinter uns zu lassen und nach China zu gehen, um Menschen die frohe Botschaft von Jesus Christus kundzutun. Das ist vielleicht nicht der Ruf für jeden hier. Aber sind wir bereit zu sagen, Gott, ich will dir folgen, was immer du sagst, wo immer du mich haben möchtest. Und selbst wenn dieses Land so scheint, als ja, das wird dort nie Frucht geben. Das Land ist noch nicht mal offen für Missionare. Meine Nachbarn sind nicht offen, dass ich ihnen die frohe Botschaft gebe. Ja, manchmal ist der Widerstand groß. Aber Gott ist größer. Vertrauen wir ihm. Hat er dein Leben verändert? Hast du es erfahren? Traust du ihm zu, dass er es bei deinen Nachbarn in unserer Stadt, in unserem Land, in unserem Kontinent machen kann? In dem nachchristlichen Europa? Ist Gott immer noch Gott oder ist sein Arm zu kurz, um zu retten? Vertrauen wir ihm. Und zeigt sich das darin, dass ich das praktiziere, was sein Wort sagt. Nimm Gott beim Wort. Lass uns beten.